Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Denn glückliche Gäste und Top-Auslastung sind kein Zufall. Von und mit Anni Grau.
Kleine Überraschung gefällig? Dann teste meinen Newsletter. Und ich verspreche dir, schon wenige Tage nach deiner Anmeldung bekommst du eine kleine persönliche Überraschung von mir. Und das soll dir nicht nur eine Freude bereiten, sondern ich zeige dir auch, wie du damit deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de/newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge.
Wie kann man eigentlich die Entscheidung eines Gastes schon von der Buchung bis hin zur Bewertung und natürlich zwischendurch während des Aufenthalts beeinflussen, so dass der Gast sich für die eigene Ferienwohnung entscheidet, obwohl der Preis ein bisschen höher ist als die der anderen Inserate? Wie sorgt man dann dafür, dass der Gast sich angemessen verhält in der Ferienwohnung? Und wie sorgt man dafür, dass er zum Schluss auch tatsächlich eine Top-Bewertung abgibt? Und all das ohne quasi ständig mit dem mahnenden Zeigefinger oder mit den bittenden Händen neben dem Gast zu stehen. Denn, seien wir mal ehrlich, wer steht schon neben einem Gast, während er die Buchung tätigt oder eine Bewertung abgibt? Und ja, in der Ferienwohnung selber wollen wir den Gast ja auch alleine lassen. Über all diese Fragen, darum geht es heute, und zwar ein bisschen tiefer. Ich erzähle dir etwas über die Basis meiner Arbeit. Mein Name ist Anni Grau von dem Fevo Angels Podcast und ich freue mich, dass du diese Folge dir hier ansiehst, auf YouTube oder anhörst, auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du sie hörst. Also viel Spaß mit dieser Folge des Fevo Angels Podcasts. In dieser Folge mache ich einen Ausflug mit dir in meine Vergangenheit. Warum mache ich das? Einfach, damit du mich besser kennenlernst. Ich meine, wir haben jetzt schon über 150, bald 160 Folgen des Fevo Angels Podcast. Yay! Es ist der einzige Podcast, bitte korrigiere mich, falls ich jetzt eine Falschaussage treffe, aber der einzige deutschsprachige Podcast, den ich kenne, der Branche, der wirklich regelmäßig immer wöchentlich erscheint. Und das nun schon seit, ich glaube, 3 Jahren. Ich glaube, 3 Jahre. Ja, krass, oder? Also, ich freue mich total. Es macht mir riesen viel Spaß, diesen Podcast für dich kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und wenn dir das gefällt, dann nimm dir doch jetzt bitte kurz Zeit, um in den Podcast in die Übersicht zurückzugehen auf Spotify oder Apple und diesem Podcast 5 Sterne zu schenken. Du hilfst mir damit, dass dieser Podcast mehr Menschen ausgespielt wird, sodass ich ihn auch weiterhin Sponsoring und werbefrei halten kann. Also das klingt jetzt wie eine Drohung, das werde ich natürlich sowieso machen, aber das ist auch nochmal ein Unterschied bei diesem Podcast. Du findest hier unter diesem Podcast keine Affiliate-Links und das bedeutet auch, wenn ich dir in diesem Podcast ein Produkt empfehle, dann nicht deshalb, weil ich daran irgendwas mitverdiene, sondern weil ich eben davon überzeugt bin, dass dieses Produkt eine Hilfe für dich sein könnte. Also das schon mal vorneweg, was diesen Podcast vielleicht von anderen Anbietern unterscheidet. Ich kenne auch noch 1, 2, die das ähnlich machen, aber die meisten nutzen eben Affiliate-Links. Ist auch okay, soll jeder so machen, wie er möchte. Ich mach's nicht, und wenn dir das gefällt, dann freue ich mich umso mehr über deine Unterstützung durch eine Bewertung auf Spotify oder Apple. Tja, und wenn du das Ganze auf YouTube hörst, dann freue ich mich natürlich jetzt, wenn du diesen Kanal abonnierst, teilst, weiterempfiehlst, kommentierst, was auch immer du tun möchtest. Warum gehe ich heute in die Tiefe? Ja, weil, sagen wir so, es kommt ja immer darauf an, was der Wissenshintergrund von jemandem ist. Das heißt, du hast verschiedene Anbieter, verschiedene Podcasts und jeder bringt seinen vollkommen eigenen Erfahrungsschatz hinein. Und wenn du jetzt gerade nicht bei jeder meiner Podcast-Folgen mitgeschrieben hast, dann weißt du vielleicht gar nicht so, was ist denn jetzt meine Spezialität? Und diese Folge ist interessant für dich, wenn du mehr darüber wissen willst, wie ich überhaupt zu dieser Aussage komme, dass ich sage, das Verhalten eines Gastes lässt sich beeinflussen und zwar ohne, dass du daneben stehst und zwar teilweise sogar noch viel, viel besser, als wenn du daneben stehen würdest. Und das Ganze ist eben keine so wie man so denkt, so diese Manipulation oder irgendwie so etwas, sondern es geht wirklich darum, den Gast wie so ganz sanft zu leiten. Und der Gast fühlt sich die ganze Zeit gut und er fühlt sich willkommen. Denn, und das, darauf werde ich später nochmal eingehen, das ist tatsächlich das, was Profi-Gastgeber, besonders in der Gastronomie, so richtig drauf haben. Nämlich, sie lenken den Gast dorthin, wo sie ihn haben wollen, nämlich in den Modus entspannt und ausgabefreudig. Ich habe dazu kürzlich einen Newsletter verfasst. Falls du in meinem Newsletter noch nicht drin bist, trag dich doch schnell ein auf fego-agents.de/newsletter. Der Newsletter ist auch komplett kostenlos und ich muss immer wieder schmunzeln, weil ich eine ganze Menge Leser habe, die tatsächlich gar keine Ferienwohnung besitzen, einfach weil sie mein Newsletter so gerne lesen. Also melde dich dort gerne an auf fego-agents.de/newsletter. Aber zurück zu dem Stichwort Gastronom. Vielleicht weißt du schon über mich, dass ich ja selber eine 20-jährige unternehmerische Erfahrung habe als Gastronomin. Ich habe bis zu 50 Mitarbeiter geleitet und täglich bis zu 3000 Gäste bedient. Das kam unter anderem deshalb, weil unser Betrieb damals eine Cocktailbar mit einer sehr großen Terrasse direkt am Wasser mit Brunch und Küche und so weiter, die befand sich dann eines Tages mitten in der Bundesgartenschau. Also wir konnten uns quasi vor dem Gästeandrang kaum wehren. Und das war wirklich eine richtig gute Schule. Denn wenn du tagtäglich 10 Monate lang von morgens früh bis abends um Mitternacht von Gästen quasi überspült wirst, dann kannst du dich entweder richtig gut organisieren oder du gehst kaputt. Wir haben am Anfang versucht, irgendwie die Anzahl der Tische und Stühle zu reduzieren, damit uns das nicht ganz so überrollt. Aber tatsächlich haben sich dann die Gäste einfach auf den Boden gesetzt. Also stell dir vor, lauter solche Bundesgartenschau-Besucher, meistens im Rentenalter, sitzen bei dir, als wenn du Gastronom wärst, sitzen bei dir auf dem Boden. Dann spätestens dann merkst du, Houston, wir haben ein Problem. Das haben wir wunderbar gelöst. Wir haben ganz viel daraus gelernt. Und zum Schluss die letzten Monate nochmal richtig, wie sagt man so schön, abgesahnt. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber es war auch wirklich ein Knochenjob. Falls du da draußen gerade mal überlegst, eine Gastronomie oder ein Café zu eröffnen, Respekt, ich drücke dir die Daumen, aber wisse, es ist wirklich ein herausfordernder Beruf. Also das ist mein Hintergrund und wie ich schon angedeutet habe, haben Gastronomen eine besondere Fähigkeit, die in der Vermietung von Ferienimmobilien sehr, sehr praktisch ist. Ich werde nämlich, oder beziehungsweise mittlerweile werde ich gar nicht mehr gefragt, aber gerade am Anfang wurde ich oft gefragt, sag mal, Annick, du bist doch Gastronomin, warum bist du in diese Branche gewechselt? Vermietung von Ferienimmobilien, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Und für mich war das sonnenklar, dass das zusammenhängt, aber mir ist immer wieder aufgefallen, dass es von außen wohl nicht so klar ist. Und hier kommt eben der springende Punkt. Als Gastronom hast du ständig Gäste vor dir. Diese Gäste sind aber durchaus auch mal alkoholisiert, sind vielleicht irgendwie wütend, gestresst und so weiter und so fort. Das heißt, du hast einfach die ganze Bandbreite der Bevölkerung mal so richtig ungeschminkt vor dir. Besonders dadurch, dass ich ja eine Cocktailbar betrieben habe, mit so Clubbetrieb. Das heißt, da lernst du deine Gäste nochmal auf ganz andere Art und Weise kennen. Ich habe so viele Schlägereien erlebt. Ich habe Menschen erlebt unter starkem Drogeneinfluss, total besoffen, gar nicht besoffen, verliebt, nicht verliebt, streitend, schreiend, Gläser schmeißend. Also es war wirklich so gut wie alles dabei. Zum Glück, also es gab keine Messerstechereien, das habe ich übersprungen. Was lernt man da? Tja, man wird so ein bisschen zum Menschenleser. Das bedeutet, auch als Gastronom kannst du nicht nachts um 3, wenn vor dir eine Meute randalierender Typen steht, kannst du nicht den Finger heben und sagen, Moment, habt ihr eigentlich die Hausregeln gelesen? Jetzt aber mal hübsch ins Bett. Das ist nicht in Ordnung. Sondern du musst mit der Situation umgehen. Und genau das habe ich irgendwann mal rausgefunden, wie man das am besten macht. Und von wem habe ich das gelernt? A, von unseren Türstehern, relativ selbsterklärend, aber auch von einem Bademeister. Denn die zweite Gastronomie, die wir geführt haben, dann auch mit meinem Mann zusammen, der ist dann noch mit reingegangen, war eine Schwimmbadgastronomie. Klingt jetzt auch wieder so, als würde das nicht zusammenpassen, passt aber super, weil sozusagen, wenn es bei der einen voll ist, ist bei der anderen leer. Viele Mitarbeiter sind dann hin und her gesprungen und wir hatten quasi so auf die Art immer Saison. Außerdem haben die Mitarbeiter, die im Schwimmbad das Trinkgeld bekommen haben, gleich abends wieder in der Cocktailbar ausgegeben. So hatten wir also auch einen wirtschaftlichen Trinkgeldkreislauf. Gab es immer viel Gelächter, wenn die Leute gesagt haben, Annick, warum zahlst du überhaupt das Trinkgeld aus, wenn du es quasi abends wieder von uns einsammelst? War natürlich alles freiwillig. Ja, ich denke wirklich gerne an diese Zeit zurück und vor allem an die Erfahrungen, denn ein Bademeister hatte mir mal gesagt, Annick, wir haben ja immer diese Schulklassen, die dann da zu Horden, wirklich jeden Tag Schulklassen ohne Ende. Du kannst dir vorstellen, dieses Schwimmbad, wo wir die Gastronomie hatte, und das gibt's auch immer noch, 1000 Badegäste im Schnitt am Tag. 1000 Badegäste im Schnitt am Tag. Wenn es mal richtig warm war, dann waren es auch gerne mal 3000 oder mehr. Und diese Leute müssen natürlich überwacht werden. Also ich würde auch sagen, die nächsten Meister im Lenken von Menschen sind Bademeister, wenn sie es wirklich drauf haben. Denn ein Bademeister muss ja jede Sekunde aufmerksam sein. Und ich habe dann einfach mal diesen Bademeister, der wirklich super war, das war auch der leitende Bademeister damals, ich glaube Christian hieß er, wenn ich mich nicht erinnere, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ein klasse Typ und den habe ich mal gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Wie hältst du quasi jetzt hier, der Raum ist voll mit Leuten, alle springen rum und so weiter und so fort. Dann sagt er, schau, wenn jetzt zum Beispiel eine Schulklasse kommt, dann gucke ich durchs Fenster auf den Parkplatz, da wo der Bus hält. Und dann gucke ich, wie der Lehrer die Schüler aussteigen lässt. Und anhand der Art und Weise, wie die Schüler einfach nur sich bewegen vom Bus zum Eingang, weiß ich schon, wie der Aufenthalt wird. Also das bedeutet, wenn der Lehrer die Kinder einfach zum Eingang rennen lässt, dann weiß er, oh, hier hat jemand seine Sache nicht im Griff, der lässt die zwischendurch freilaufen. Dadurch werden die werden auch die Gänge runterrennen und so weiter, weil sie einfach nicht diesen Rahmen haben, so, okay, wir bewegen uns jetzt dahin, wir sind immer noch, jetzt hier ist nicht Halligalli, sondern es ist Schwimmunterricht und vor allem eben, wann ihr irgendwie hier Rand und Band Reiß ausnehmen könnt, das sage ich euch und das wird erst nach dem Training sein. Wenn die Kinder schon am Anfang hier Wettrennen machen können bis zum Eingang, kannst du das einfach vergessen. Diese Regel so nach dem Motto, jetzt Kinder, passt aber auf, die kannst du dann einfach mal in die Tonne kloppen. Also der Bademeister meinte, erster Punkt, du musst quasi die Grenzen feststecken, weit bevor überhaupt zum Beispiel diese Kinder jetzt den Raum überhaupt betreten haben, also die Bühne betreten haben. Und das war für mich zum Beispiel ein unglaublich hilfreicher Hinweis. Etwas Ähnliches hat eben auch der Türsteher gesagt, dass natürlich die Schlägerei findet innen statt, aber ob sie stattfindet, entscheidet sich vor der Tür. Nämlich so, wie man die Leute überprüft, so wie man auf sie zugeht. Und da muss man überhaupt nicht drohen, also Unser Türsteher, der hatte einfach sich immer nur mit den Leuten unterhalten. Okay, er hatte Handflächen wie Tennisschläger. Wenn er damit mal kurz gewinkt hat, dann waren die Leute auch immer sehr schnell überzeugt. Aber tatsächlich musste dieser Türsteher so gut wie nie eingreifen. Und auch den habe ich eben mal gefragt, sag mal, wie machst du das? Ja, bei dir gibt's einfach keine Schlägereien. Und dann hat er mir halt so gesagt, ach, guck mal, schau mal, ich mache ein bisschen so und ein bisschen so und dann quatsche ich mit denen. Und aber im richtigen Moment schweige ich auch und guck einfach nur und bin einfach nur präsent. Also, das sind so Sachen, die ich im Laufe meiner Zeit aufgesogen habe. Warum erzähle ich dir das so genau? Weil auch du eben aus den witzigsten Situationen lernen kannst. Das heißt, wann immer du um dich herum jemanden hast, der andere Menschen oder zum Beispiel auch Tiere, super interessant, Hundetrainer. Mit Hundetrainern unterhalte ich mich total gern. Pferdetrainer. All diese Menschen wissen etwas über das Thema Führung und man kann von ihnen unglaublich lernen. Denn, und da sind wir wieder bei dir, als Vermieter von Ferienwohnungen darfst du, musst du, sollst du den Gast führen. Der darf dir nicht freilaufen. Im Sinne von nicht jetzt irgendwie verbieten und geht mal schön an die Hand, wie jetzt bei dem Bild mit den Kindern, die zum Schwimmunterricht laufen, sondern in diesem Thema, dass du den Gast quasi leitest. Und zwar von der Buchung über die Anreise, den Aufenthalt und auch schließlich Abreise und Bewertung. Und überall steckst du den Rahmen. Und da geht es eben schon los im Inserat. Wenn du zum Beispiel unklare Aussagen hast im Inserat, dass die Leute einfach sozusagen diese Wissenslücke, die dadurch entsteht, die füllen die und zwar mit dem, was du überhaupt nicht haben möchtest, nämlich mit ihren eigenen Fantasieerwartungen. Und da sieht's im Zweifelsfall immer schlecht aus für den Vermieter. Also das bedeutet, damit der Gast nicht fantasiert in seinen Erwartungen, ist es wichtig, dass du dafür sorgst, dass er die passende Erwartungshaltung hast. Das ist unglaublich wichtig. Wenn du schon mal einen Podcast von mir gehört hast, dann wirst du das natürlich schon wissen. Ganz liebe Grüße an meine Stammhörer. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid. Auch vielen Dank für die vielen, vielen Zuschriften. Also, die Erwartungshaltung, das machst du. Das ist das Inserat, Erwartungshaltung setzen. Wenn du einfach nur Innen-Außenraum dort abbildest und vielleicht ein bisschen was von der Gegend, eine berühmte Sehenswürdigkeit, tja, da geht's schon los, dann wissen die Gäste häufig nicht, wo schlafe ich denn in dieser Sehenswürdigkeit oder nicht. Das klingt jetzt übertrieben, aber wenn du dir mal Ferienwohnungsanzeigen anschaust in Selin auf Rügen, da gibt es eine ganz tolle Seebrücke, sieht aus wie eine traumhafte Villa, die über dem Wasser schwebt. Und ganz, ganz viele Vermieter halten es für eine geniale Idee, diese Seebrücke als Titelbild einzusetzen. Und das ist einfach der Töter. Also am Anfang sind die Gäste einfach nur begeistert, dann sind sie verwirrt und dann sind sie genervt. Also nichts, also das mit dem Begeistern willst du haben, aber nicht in Kombination mit später Enttäuschung und verwirrt sein und genervt sein. Also keine berühmten Sehenswürdigkeiten in den Titel, bitte. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Zurück zu diesem Thema Erwartungshaltung. In dem Inserat setzt du also die Erwartungshaltung. Die meisten Menschen denken, ja, das mache ich dann über einen hübschen Text, vergiss es. Das wäre genauso wie, wenn jetzt zum Beispiel in so einem Bus der Lehrer sozusagen rumlaufen würde und würde lauter DIN A4 Zettel verteilen und dann da drin würde dann schreiben, hier ist meine Erwartungshaltung an euch für diesen Tag. Stichpunkt 1, 2, 3, Regel, Regel, Regel. Du kannst dir vorstellen, dass das nur so mäßig hilft, weil 2/3 der Klasse gerade dabei ist, sich irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen auf dem Handy und die Zettel wahrscheinlich irgendwo in die Luft schmeißt. Also einfach zu spät. Falsches Medium funktioniert nicht. Ich werde nie vergessen, wie eine Freundin von mir mal umgesattelt hat auf die Betreuung von Jugendlichen aus Syrien. Und das ist einfach, sie ist Ines, liebe Grüße an dich. Sie ist einfach ein Naturtalent in Sachen Menschen führen und anleiten. Und ich kann dir sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Gruppe 15-jähriger jugendlicher Männer, alle aus irgendwelchen Herren Ländern, viele aus Syrien oder sonst wo, ist vollkommen egal, aber auf jeden Fall eben so richtige Vollpubertierende, die standen alle in Reih und Glied und haben zum Beispiel bei mir damals im Schwimmbad ihre Pommes und ihren Burger bestellt und alle mit guten Tag, ich hätte gerne eine Pommes, bitte, danke. Und das Interessante war dabei, die Kommunikation mit Ines, die da die Verantwortliche war, war rein nonverbal. Immer wenn jemand etwas bestellt hat, hat er danach zu Ines geguckt und Ines hat ganz leicht genickt. Und dann ist die Person, also dieser 15-Jährige, ich will mal sagen Bengel, ist dann quasi brav abgedackelt. Und sie hatte die einfach voll im Griff. Und das Tolle dabei ist, Menschen, die von so einer Person geleitet werden, da geht es nicht um Druck, es geht nicht um Zwang, es geht nicht um Stress, sondern vielleicht kennst du das auch, wenn du früher einen richtig guten Lehrer hattest, der einfach tollen Input gegeben hat, aber der auch gleichzeitig seine Klasse im Griff hatte, wie hat man sich da als Schüler gefühlt? Fair behandelt, gut aufgehoben, sicher, man wusste, okay, irgendwelchen Spaß kann man sich nicht erlauben, sonst sieht schlecht aus, quasi Grenze klar und die lässt du lieber sein. Und es gab vielleicht Lehrer, die irgendwie netter waren, aber dass die Sau rauslassen war da auch irgendwie ziemlich anstrengend. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst, aber ich hatte einige Lehrer dieser Art und die richtig guten waren meistens auch die, die eben die Klasse richtig im Griff hatten. Warum erzähle ich dir das? Weil es mir darum geht, dass ganz, ganz viele Vermieter von Ferienimmobilien sich immer wieder fragen, die Gäste sind so schwierig, die Gäste haben so schlechte Laune oder da passt jemandem was nicht oder jetzt sucht jemand mit Fleiß dies und jenes. Nicht immer, aber in ganz vielen Fällen hast du eben einen Einfluss darauf. Eben nicht nur, indem du die Gäste persönlich begrüßt, denn das ist uns meistens als Vermieter eben nicht möglich, sondern mit diesen anderen Punkten, wie ich schon gesagt habe, die Erwartungshaltung im Inserat. Aber dann eben auch als nächsten Punkt, wie läuft der Check-in? Also sprich, hat die Person Stress beim Check-in, findet sie den Schlüssel nicht und so weiter. Und auch hier ist es wichtiger, dass du mitkriegst, wie es dem Gast geht. Denn ganz, ganz viele Vermieter überprüfen nie ihre eigenen, oder was heißt nie, das ist eine Verallgemeinerung. Ich würde sagen, wenn du als Vermieter deinen Check-in-Prozess nicht auf Herz und Nieren immer wieder überprüfst, dann kriegst du vielleicht gar nicht mit, dass deine Schlüsselbox sich gar nicht mehr richtig öffnen lässt oder weil irgendwie die gerade ausgerechnet die Null ausgenudelt ist und sich nicht mehr einstellen lässt oder du kriegst vielleicht nicht mit, dass ganz, ganz viele Gäste auf dem Weg zur Ferienwohnung kurz vor der Anreise, also kurz vor der Ankunft geblitzt werden und deswegen schon super schlechte Laune haben, genau in dem Moment, wo sie bei dir in der Ferienwohnung ankommen. Und das ist einfach ein Moment, wenn der Gast dann so richtig down ist, oh, schlechte Karten. Und damit sind wir nämlich auch schon bei diesem Thema, okay, jetzt hast du die Erwartungshaltung gematcht, du hast irgendwie erklärt, wie der Check-in geht und dann kommt der sensibelste Punkt überhaupt, der Gast sperrt die Tür auf. Und was jetzt passiert, ist eben in den meisten Fällen so, dass du nicht anwesend bist, so wie bei den anderen Sachen, aber hier sind die meisten Leute nicht anwesend, vielleicht bleibt man draußen, was auch immer, aber die meisten sind nicht dabei. Und jetzt kommt der Punkt, in diesem Moment fällt der Gast sein Urteil. War es das Geld wert oder war es das nicht wert? Und dadurch, dass die Anreise meistens schon reichlich stressig war, hast du als Vermieter denkbar schlechte Karten. Deswegen ist es so wichtig, achte darauf, dass bei dem Check-in-Prozess alles glatt läuft, denn dieser Moment ist so heikel. Du kannst dir vorstellen, der Moment, wo der Gast das erste Mal merkt, wie es in der Ferienwohnung riecht, er wird durch den Raum gehen, er wird vielleicht irgendetwas sehen, was ihm gefällt, nicht gefällt und so weiter. Ich habe schon eine Folge gemacht, ich glaube, es war die letzte, wo ich auch nochmal gesagt habe, wie diese Entscheidungskriterien denn so passieren. Und da habe ich dir schon, also hör dir gerne die letzte Folge dazu an oder schau sie dir hier an auf YouTube, wo ich wirklich sage, das Problem ist, Wir treffen irgendwo ganz, ganz tief in uns drin eine Entscheidung und ab da machen wir nichts anderes als Gründe dafür finden, dass wir recht haben. Also das ist wirklich witzig. Wenn man sich mal ein bisschen bewusster beobachtet, da fällt einem das dann auch auf. Also das heißt, wenn ich irgendetwas haben möchte, mir irgendwas kaufen möchte, wenn ich dann mal genau beobachte, was mir dann alles für Gründe einfallen, warum das eine gute Idee ist, das ist wirklich schon witzig. Also ich habe, und damit sind wir bei dem Hintergrund, woher weiß ich das alles? Ich habe mich unglaublich viel mit dem Thema Sprache beschäftigt. Vielleicht weißt du schon, ich habe beim Thema neurolinguistisches Programmieren sowohl einen Practitioner als auch einen Masterkurs belegt bei Marc Plätzer, einen der allerbesten NLP-Trainer im deutschsprachigen Raum, einer der ganz wenigen, die auch tatsächlich bei Richard Bandler, dem Erfinder von NLP, neurolinguistischen Programmieren, gelernt haben. Insgesamt gilt da, glaube ich, weltweit Ranking auf Platz 13. Was für ein Ranking, irgendwelche NLP-Gurus, die heißen dann wirklich so. Also, ein super Typ, hat übrigens einen ganz tollen Podcast, der nennt sich Marks kleine Welt. Wenn du mal in das Thema einsteigen willst, der Podcast ist auch ebenfalls kostenlos. Marks kleine Welt, fängst du einfach bei Folge 1 an. Ich verspreche dir, das ist wirklich eine neurolinguistische Ausbildung vom Feinsten und zwar Mark-Style. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt irgendwas zu klassifizieren und so weiter, sondern einfach verdammt nochmal mit dem Leben klarzukommen. Denn genau das Thema hatte ich, als ich zu ihm gekommen bin. Ich habe immer so komisches Feedback bekommen. So, das heißt, ich habe mich eigentlich ganz normal gefühlt und die Leute haben mir gesagt, ah, du wirkst so und so und so und so, Annick. Und da habe ich irgendwie gedacht, die reden, als wäre das eine vollkommen andere Person. Vor allem die Personen, die mir die dann beschrieben haben, die wollte ich wirklich überhaupt nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich eigentlich so werden, wie ich wirklich sein will und auch so, dass ich das nach außen ausstrahle. Und da hat mir NLP super geholfen, denn NLP bedeutet, ich sage es jetzt mal in eigenen Worten, dass du anhand der Sprache erkennst, worum es wirklich geht und eben auch sozusagen die richtigen Worte findest. Es ist noch so viel mehr, das Thema NLP, aber jetzt erstmal in diesem Kontext ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tja, dieses NLP hat wirklich mein Leben verändert. Marc Plätzer hat mein Leben verändert. Vielen, vielen Dank, Marc. Marc gibt übrigens keine Seminare mehr. Er hört diesen Sommer auf und wird sich dann anderen Dingen widmen. Hat das jetzt 30 Jahre gemacht. Also es gibt den Podcast und der ist wirklich super gut. Also wenn du damit jetzt anfangen willst. Auf jeden Fall hat eben dieses NLP dazu geführt, dass ich wesentlich sensibler geworden bin bezüglich meiner eigenen Gedanken und Entscheidungswege. Das heißt, gerade im NLP Master lernst du oder beziehungsweise bei Marc Plätzer lernt man, wie das eigene Gehirn so funktioniert und das Ganze ist auch immer mit viel Humor verbunden, die eigenen Entscheidungswege nicht mehr ganz so ernst zu nehmen, denn eines ist ganz, ganz sicher und das ist tatsächlich auch mittlerweile absolut bewiesen. Wir entscheiden total unvernünftig. Da ist, ach, vergiss es mit diesem ganzen, wir haben uns das gut überlegt oder so. Es ist, sorry, das ist einfach Quatsch. Also wir entscheiden irgendwas und finden nachher eine Begründung. Und diese Begründung klingt dann natürlich irre gut, weil die Instanz, die die Begründung erfindet, ist das Gehirn und die Instanz, die entscheidet, dass es eine gute Begründung ist, ist auch das Gehirn. Finde den Fehler. Und wenn einem das mal bewusst wird, dann, also jedenfalls ging es mir so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als mir es erstmal bewusst wurde, wurde ich viel lockerer gegenüber meinen eigenen Entscheidungen. Seitdem lache ich jeden Tag über mich und wurde auch wesentlich toleranter gegenüber Entscheidungen anderer Menschen. Das heißt nicht, dass wir natürlich die ganze Zeit im Chaos versinken, so nach dem Motto, das ist alles Quatsch, was wir entscheiden. Nein, natürlich nicht. Aber wir dürfen uns einfach bewusst sein, dass eine Entscheidung, die wir fällen, nicht anhand einer Excel-Matrix gefällt wird, sondern dass da unglaublich viel Emotion, Erfahrung, Ängste, ganz seltsame Ziele und auch manchmal ganz, ganz andere krude Dinge mit dabei sind. Und darum geht es eben vor allem bei meiner Arbeit, genau diesen Fakt, dieses Geblubber an diese Entscheidungsamöbe, nenne ich sie mal, sozusagen zu sagen, okay, wie können wir das denn jetzt alles nehmen und irgendwie etwas machen, dass es uns als Vermietern hilft und der Gast sich trotzdem dabei gut fühlt. Hier nochmal der kurze Sprung zurück zu dem Thema Gastronom. Wenn so ein Gastronom, also wenn ihr so einen richtig super Gastronomen kennt, dann beobachtet den mal, wie der euch begrüßt, wie der euch zum Tisch geleitet, wie der sofort sagt, hey, was wollt ihr trinken? Hier ist was aufs Haus und ne. Und jetzt noch zum Schluss, vor der Rechnung noch ein Grappa. Ja, warum macht der denn den Schnaps vor dem Grappa? Den Schnaps vor der Rechnung. Trinkgeld. Das weiß der ganz genau. Und zum Schluss noch tschüss und kommt wieder und so weiter. Wenn ein Gastronom auf den Boden guckt, wenn man ihm auf Wiedersehen sagt, das merkt der Gast sofort. Und das ist das, was der Gast dann merkt, wenn er wieder rausgeht. Das sind zum Beispiel die, die es nicht so drauf haben. Also das bedeutet, es sind diese kleinen Details, die so unglaublich wichtig sind im Umgang mit dem Gast. Es ist wie so ein guter Tanz, ja? Wenn du mit einem guten Tänzer zusammentanzt, also wenn du als Frau einen guten Tänzer hast als Partner, dann ist eigentlich vollkommen egal, was du machst. Der führt dich, kannst du alles. Und so ähnlich ist es eben in der Beziehung von Vermieter und Gäste. Du bist der Tanzlehrer. Du bist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Und dein Gast, der darf sich quasi einfach in deine Arme hängen und Spaß haben. Das bedeutet aber nicht, dass du diese Person trägst, sondern die muss schon was tun. Und du gibst, wenn du mal mit so einem Profitänzer zusammengetanzt hast oder vielleicht selber einer bist oder mal einfach nur in der Tanzschule das Glück hattest, mal mit dem Lehrer oder der Lehrerin zu tanzen, dann merkst du, die geben nur so minimal kleine Impulse. Reitlehrer übrigens auch, Hundetrainer auch, alles immer dasselbe. Ja, Ines hat auch nur so ganz leicht genickt bei ihrer jugendlichen Gruppe und die haben super reagiert. Also, es geht um ganz kleine Zeichen an den Gast, damit er weiß, wo er hinlaufen soll. Das bedeutet eben auch, du kannst mit sehr, sehr kleinen, sanften Zeichen dafür sorgen, dass der Gast es auf einmal toll findet, seine Schuhe auszuziehen, sich an die Regeln zu halten, eben keine Party feiert und zum Schluss auch noch den Müll rausträgt. Wenn du wissen willst, wie das genau geht, dann lade ich dich unbedingt ein zum Beispiel in mein Webinar am 12.03. Da habe ich ein Preisstrategie-Webinar und wer mich kennt, der weiß, Preise sind nicht einfach nur eine Zahl an der Wand, sondern ich sage ja sogar, Preise sind eher ein Gefühl. Denn ob ich jetzt irgendetwas als billig oder teuer erachte oder ob ich sage, das ist das Geld wert, das ist sowas von relativ wie draußen das Wetter. Das Wetter können wir nicht beeinflussen, aber das Preisempfinden des Gastes. Und genau das erkläre ich dir für 0 Euro am 12.03., wahlweise um 11 oder um 19 Uhr, melde dich an auf febo-angels.de/webinar24. Also febo-angels.de/webinar24 und sei unbedingt dabei. Die Plätze sind limitiert. Ich habe nämlich meinen Zoom-Raum nur offen für 100 Leute. Und danach, wer zu spät kommt, der kommt zu spät. Es gibt natürlich auch eine Aufzeichnung, die verschicke ich im Nachgang an alle angemeldeten Vermieter. Aber eben nur, wenn du angemeldet bist, bekommst du auch eine Aufzeichnung. Zurück zu diesem Thema, wie kriegen wir eigentlich den Gast dorthin, wo wir wollen? Noch einmal der Hinweis, hier geht es nicht um irgendwelche Manipulation, sondern es geht um echtes Gastgebertum. Denn Gastgebertum, wenn man es krass sagt, ist eigentlich eine konstante Beeinflussung des Gastes auf freiwilliger Basis. Ja? Du gehst zum Italiener, weil du willst sagen, hey, ciao, amici, was weiß ich, ich kann kein Italienisch. Ja, du willst die Show haben. Oder du gehst halt, keine Ahnung, zum Japaner und willst dann dort dieses super ernste Gesicht dieses Sushi-Kochers sehen. Und dann willst du alles vom Feinsten haben und so weiter. Und du kniest dich hin und ziehst deine Schuhe aus, was auch immer. Ziehst auch deine Schuhe aus, sagen wir es. Also, der Punkt ist der, du bist derjenige, du bist der Tanzlehrer, du bist derjenige, der den Rahmen setzt. Aber es gibt natürlich auch Gäste, die verhalten sich echt, echt schräg. Und irgendwann mal wird es auch nicht mehr witzig. Deswegen, wir sind ja hier auch in diesem Podcast, der heute ein bisschen länger dauert. Du siehst es mir hoffentlich nach. Es ist eine Ausflugsfolge. Einer der Hintergründe, die ich als Basis für meine Arbeit nehme, ist das Thema, wie soll man sagen, Forensik. Also ich bin darauf gestoßen, weil einer unserer DJs war Pfleger in der forensischen Psychiatrie. Dazu musst du wissen, ich lebe ja jetzt hier in Brandenburg an der Havel. Und Brandenburg an der Havel ist nicht nur als Geburtsstadt von Loriot bekannt, sondern auch wegen seinem unglaublich großen Knast und seiner dortigen geschlossenen Abteilung. Also das heißt, die Menschen, die man nicht mal mehr normal einsperren kann, die landen dann eben nochmal geballt in Brandenburg an der Havel in der forensischen Psychiatrie. Also es ist eine geschlossene Abteilung und einige Insassen kommen dort nie wieder raus, weil sie wirklich brandgefährlich sind. Es gab dann ab und an, also ich habe ja die Cocktailbar allein 13 Jahre gehabt von den 20 Jahren Gastronomie. Und ich wusste schon immer, wenn dann so ein Heli mit so einem Suchscheinwerfer auf unserer Terrasse rumleuchtet, dann wusste ich nur, aha, okay, da ist mal wieder einer verloren gegangen. Also in Brandenburg an der Havel lebt man so ein bisschen damit, keine Sorge, super sichere Stadt, ist alles in Ordnung. Aber das ist halt in den 13 Jahren irgendwie dreimal oder so vorgekommen. Und einmal ist wirklich einer ausgebüxt, der war so dermaßen gefährlich, dass mich unser DJ gewarnt hat und hat gesagt, okay, Annick, du hast zwar nur 200 Meter bis nach Hause, aber für die 200 Meter nimmst du dir bitte ein Taxi, weil dort ist jemand rausgegangen, der frisst dich sofort auf, wenn er dich trifft. Der hat sich irgendwie mit dem Pfleger befreundet und hat gesagt, hey Kumpel, komm und alles gut und du kannst mich alleine auf Toilette gehen lassen, als ich mal meinen betreuten Freigang hatte und schwupps war er durch die Toilette verschwunden und auf einmal hatte man also einen hochgefährlichen Psychopathen in irgendwo rumlaufen lassen. Sie haben ihn wiedergefunden, zum Glück nicht bei mir, sondern eben irgendwo in Deutschland war er dann schon ausgebüxt. Aber so, stell dir vor, mit so einem Umfeld, also ein bisschen verrückt, hatte ich dann sozusagen nicht direkt, aber indirekt tagtäglich zu tun, denn dieser DJ war eben dann oft abends bei mir und wir haben uns viel unterhalten über dieses Thema. Dann habe ich angefangen, mich mehr dafür zu interessieren und habe dann auch so angefangen, zum Beispiel den Zeitverbrechen-Podcast zu hören. Und dort geht es nur an der Oberfläche um das Thema sogenannt True Crime, sondern es geht tatsächlich um die Frage, wie entscheiden Menschen in extremen Situationen. Und was ich dadurch mitgenommen habe, ist wirklich ein Podcast, den ich sehr gerne höre, ist dieser Punkt, dass Menschen halt teilweise auch wirklich eine extrem unterschiedliche Sichtweise haben. Das ist auch etwas, was sich wieder mit dem Thema neurolinguistisches Programmieren bei mir überschneidet, denn dort auch lernt man, dass die Sichtweisen von anderen Menschen so dermaßen extrem unterschiedlich sein können. Und ich meine, ich erzähle dir jetzt nichts Neues damit. Ja, klar, wirst sagen, ja, das weiß ich doch, Annick. Aber das sozusagen mal in der Tiefe zu erfahren, wie unterschiedlich das sich auswirkt, wenn jemand andere Werte hat, aber auch zum Beispiel, wenn er jetzt von der psychologischen Seite, manche Menschen können einfach bestimmte Dinge nicht fühlen. Und wenn ich bestimmte Dinge nicht fühle, wie zum Beispiel, wenn irgendwie meine Amygdala spinnt und ich empfinde keine Angst, dann sehe ich viele Dinge vollkommen anders als jemand, der also einigermaßen normal aufgestellt ist. Und gerade dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, fand ich es dann auch nicht mehr ganz so dramatisch, wenn ich zum Beispiel bei mir im Laden dann einen älteren Herrn hatte, dem ich gerade erklärt habe, dass wir jetzt seinen Tisch für 12 Personen herrichten und er auf einmal wie wild fuchtelnd dazwischen gegriffen hat, einen totalen Wutanfall hingelegt hat und angefangen hat, die Tische hin und her zu ziehen und so weiter. Und früher hätte ich gedacht, was ist denn das? Was ist denn das? Und dann denke ich mir, naja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach zum Beispiel eine beginnende Demenz und jetzt gerade hat er einfach vergessen, dass ich gerade eben schon mit ihm gesprochen habe. Und das klingt jetzt so ein bisschen seltsam vielleicht für dich, aber vielleicht kennst du solche Situationen. Und es hilft einfach, wenn man in diesem Moment solche Situationen nicht ganz so persönlich nimmt und einfach so ein bisschen vorbereitet ist und dann eben weiß, okay, wie reagiere ich denn jetzt? Also, dass ich eben nicht ausflippe und dass ich auch selber eben emotional nicht voll mitgehe. Also ich kann dir nur sagen, einen Haufen Besoffener irgendwie zu koordinieren nachts um 2, das ist wirklich eine gute Schule. Ja, also ich habe schon gesagt, ich habe eine Menge gelernt bei dem Thema neurolinguistisches Programmieren, auch eben durch diese ganze Forensik oder durch den Knast hier in Brandenburg an der Havel durchaus die eine oder andere Geschichte eben erlebt tatsächlich auch. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Gut, und da eben viele, viele Gespräche geführt, bei mir ging es immer darum, wie entsteht eine Wirkung auf jemanden? Weil ich eben dieses persönliche Thema hatte, dass ich einfach gesagt habe, verdammt nochmal, ich habe eine Wirkung auf Menschen, ich würde mich selber nicht mögen, so wie mich die Leute beschreiben, das war damals zum Glück. Und dann habe ich gesagt, wie kann ich denn so wirken, so wie ich wirklich bin? Und da hat mir NLP unglaublich geholfen, das hat wirklich mein Leben verändert. Und auch meine Partnerschaft, sogar meine Mutter sagt, dass es ihr Leben verändert hat. Sie kommt jetzt auch viel, viel besser klar. Also es ist wirklich eine klasse Sache. Und es hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwie anfängt, so nach dem Motto, ich überzeug dich jetzt. Nee. Der Blick geht nach innen. Und es geht darum, dass man selber leichter zurechtkommt, dass man einfach ausgeglichener ist, dass man schönere Beziehungen führen kann und insgesamt einfach im Leben ein bisschen glücklicher ist. Und das hat sich für mich total bestätigt. Was habe ich noch gemacht? Ja, davor, und das habe ich noch nicht erzählt, ich habe ja ursprünglich mal Architektur studiert. Und ich muss sagen, das war wirklich so etwas, wo ich einfach nur gemerkt habe, boah, Nick, das ist wirklich echt nicht der Hit. Aber ich habe aus dieser Zeit eine ganz wichtige Sache mitgenommen, die sich später, und das merkst du in allen Dingen, die ich beibringe, das ist sozusagen eine unglaublich wichtige Basis, die Erkenntnis, die ich mitgenommen habe durch das Architekturstudium. Und das ist, dass man sich ausdrücken können muss, ohne zu sprechen. Woran liegt es? Als Architekt muss man und eben auch schon als Student muss man ja seine Pläne zeichnen und man kriegt halt irgendein Projekt und die Architekten bewerben sich normalerweise mit ihren Plänen für ein Projekt. Also man macht halt irgendeinen Grundentwurf und das schickt man dann ein und jetzt kommt der Witz. Jedenfalls war das damals so, als ich studiert habe, ist schon ein bisschen her. Also auf jeden Fall damals in den 90ern, 96 bis 98 habe ich studiert. Ich habe sogar die Vordiplomsprüfungen bestanden. Yay! Und danach habe ich sofort aufgehört. Also, wie ist das? Du kriegst eine Aufgabe und dann kannst du deine Pläne zeichnen und die kannst du einschicken. Und der Witz ist jetzt, du kannst dich halt nicht daneben stellen und das ist die Parallele zum Inserat. Du kannst dich nicht daneben stellen und sagen, also ich habe mir dabei Folgendes gedacht oder das ist eigentlich so und so oder hier sehen Sie das und das, sondern deine Pläne kamen damals in so eine Rolle. Wir haben tatsächlich noch die Pläne handgezeichnet und sie wurden abgeschickt. Und entweder der Plan hat für sich überzeugt oder eben nicht. Und du kannst dir sicher sein, dass in solchen Architekturwettbewerben niemand irgendeinen Erklärungstext gelesen hat. Niemand. Entweder dein Plan hat überzeugt oder er hat es nicht. Und das war für mich sozusagen die absolute Basiserkenntnis, dass ich sage, vergiss das mit der Beschreibung. Vergiss es mit der Beschreibung. Deine quasi das Visuelle muss überzeugen auf den Punkt oder du hast verloren, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Da war noch ein zweites Erlebnis in diesem Studium, nämlich wir hatten einen sehr guten Professor für, ich weiß nicht mehr welches Fach das war, der hat auf jeden Fall immer Flughäfen entworfen. Das war so seine Spezialität. Und dann hat er einfach mal so im Vorlesungssaal hat er so hinskizziert, wie ein Flughafen funktioniert. Und dann hat er halt einfach ein Auto gezeichnet und einen Koffer, ein startendes Flugzeug. Also ein Auto, ein Koffer, ein startendes Flugzeug. Darunter hat er ein landendes Flugzeug gezeichnet, einen Koffer und ein Auto. Also sozusagen das Gleiche, nur umgekehrt, sprich Abflug, man kommt an mit dem Auto, gibt sein Gepäck ab und fliegt weg. Und dann eben das Gleiche zurück bei der Ankunft, man kommt an mit dem Flieger, nimmt sein Gepäck und fährt weg mit dem Auto. Und dann hat er die zwei Sachen aufgezeichnet, das waren so zwei Zeichnungen übereinander. Und dann hat er eine Linie durchgezogen zwischen den beiden und hat gesagt, der eine Prozess hat mit dem anderen so gut wie gar nichts zu tun. Ja, also das heißt, die Leute, die ankommen, die treffen niemals auf die Personen, die landen. Ich weiß mittlerweile bei Flughäfen, dann, ne, und die vermischen sich dann oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall das Prinzip, du musst die nicht mischen, sondern die einen wollen hin, die anderen wollen weg, fertig, aus. Hat er eine Linie dazu gezogen und hat gesagt, und das ist der Grund, warum die meisten Flughäfen auf zwei Ebenen organisiert sind. Und dieses Bild, du merkst es, das ist jetzt, oh Gott, 28 Jahre her. Ich fühle mich gerade unglaublich alt. Ich bin 48. Also egal, also ich würde mir nie die Haare färben. Also ich habe ja so, ich vergesse meistens, wie alt ich bin. Das muss mir dann immer mein Mann sagen. Und meistens passiert es, dass ich mich verschätze. Und zwar, dass ich mich ein Jahr älter mache, als ich tatsächlich bin. Aber zurzeit habe ich es gut drauf. Ich bin tatsächlich 48. So. Also, dieses Bild hat mich so beeindruckt, dass ich sage, wie einfach man das Thema Flughafen und worauf es dabei ankommt, skizzieren kann. Mit dieser simplen Skizze. Das fand ich einfach genial. Und das werde ich nie vergessen. Diese beiden Erkenntnisse habe ich also rausgenommen aus meinem kurzen Ausflug ins Architekturstudium. Dieses Thema, lerne dich auszudrücken, ohne zu schwafeln, sprich, indem du einfach überzeugende visuelle Gestaltungen vorlegst. Und das zweite ist eben, wie einfach man mit einem Bild etwas so Hochkompliziertes wie einen Flughafen beschreiben kann. Tja, das war die Basis. Dann kam eben NLP und so weiter. Ich bin ein bisschen gesprungen in meiner Darstellung, weil eben gerade dieses Thema neurolinguistische Programmieren und Entscheidungspsychologie für mich natürlich dann noch eine viel, viel größere Rolle hat. Und du kannst dir vorstellen, diese zwei Erkenntnisse, die dann kurz davor waren, die sind halt wirklich schon, die sind mir so richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Es gab noch eine letzte Erkenntnis und dann bin ich damit auch schon durch. Wir sind schon fast eine Stunde. Ich hoffe, dieser Podcast, ja, ich glaube, das hören jetzt nur sozusagen die Fans oder was weiß ich. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hast du gerade Handschuhe an und fandest den Ausknopf nicht. Oder dieser Podcast gefällt dir einfach. Also ich freue mich total, wenn dir der Podcast gefällt und du ihm dann eine Bewertung schenkst. Wenn er dir nicht gefällt, dann such dir einfach einen anderen aus. Aber wenn du mich unterstützen möchtest, dann schenke mir gerne eine Bewertung. Aber kommen wir zurück zu dem letzten Punkt. Was hat mich ganz, ganz stark beeinflusst? Das ist das Thema Personalbüro. Ich habe in einem 5-Sterne-Hotel in meiner Ausbildung als Hotelkauffrau in einem Personalbüro gearbeitet, ein halbes Jahr. Und damals gab es noch jede Woche einen Stapel Bewerbungen, ein Traum. Und mein Job als Azubi war es, diese Bewerbungen vorzusortieren. Und mir ist irgendwann mal eines aufgefallen. Ich habe mich mit jeder Bewerbung, ich glaube, insgesamt höchstens 4 Sekunden, 5 Sekunden beschäftigt. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich innerhalb von 1 bis 2 Sekunden wusste, ob diese Bewertung quasi meine erste Aussiebetechnik quasi übersteht oder meinen ersten Check. Und wenn du so etwas auch machst, das Thema zum Beispiel eben Bewerbungen erstmal einschätzen, es gibt so diesen ersten Eindruck und man sieht einfach sehr, sehr schnell, ob sich jemand Mühe gemacht hat mit seiner Bewerbung, ob das nur Geschwafel ist, ob das einfach nur ein kopierter Text ist. Das siehst du unglaublich schnell. Und das hat mir einfach gezeigt, dass Entscheidungen und wie dann eben auch Gerald Hüther ein bisschen später tatsächlich auch wissenschaftlich belegen konnte, ich habe die Jahreszahlen nicht ganz drin, aber ich habe auf jeden Fall später davon erfahren. Ich bin ja da auch nicht die Allerschnellste mit diesen Erkenntnissen, aber auf jeden Fall ist mir bewusst geworden, wie unglaublich schnell Entscheidungen gefällt werden. Jemand sagt, okay, das gefällt mir, das kommt in die nächste Reihe, in die nächste Runde, das gefällt mir nicht. Und das bedeutet eben auch, und das benutze ich eben diese Erkenntnis bis heute, wenn du ein Inserat hast und dein Titel und dein Titelbild funktioniert nicht und überzeugt nicht auf Anhieb, dann wird der Gast gnadenlos weiter scrollen. Also bitte, 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 mit deinem Inseratstext, ich würde mal sagen, die Zeit, die du mit deinem Inseratstext verbringst, da solltest du mindestens 3-mal so viel Zeit mit deinem Titelbild verbringen, denn das ist wirklich das, wovon es abhängt, dass deine Ferienwohnung gebucht wird. Also achte darauf, dass hier wirklich alles sitzt. Das war also heute wirklich eine Ausflugsfolge, um dir so einen Eindruck zu geben, was eigentlich so der Hintergrund ist, wie man überhaupt drauf kommt, wie man das Verhalten eines Gastes lenken kann, ohne selber da zu sein, und warum meine Erfahrung, meine 20 Jahre Erfahrung, speziell als Gastronomin und eben auch als, wie soll man sagen, eher ereignisgeplagten Cocktailbar-Besitzerin mit sehr vielen Nachterfahrungen, mit sehr vielen Nachtgestalten und sehr vielen interessanten Verhaltensweisen von irgendwelchen Gästen, wie das dazu führt, dass man damit dann eben über 150 Folgen Podcast machen kann, um dir zu verraten, wie du das Verhalten deines Gastes ganz sanft und elegant aus der Ferne steuern kannst, so dass er oder sie eben super gerne bei dir bucht, total entspannt anreist, sich super fühlt in der Ferienwohnung, auch wenn das Sofa vielleicht nicht das Neueste ist, auch wenn das Bad nicht aus Marmor ist, auch wenn, und zum Schluss dir noch eine Top-Bewertung gibt und wie du dafür sorgst, dass der Gast sich wirklich, wirklich super fühlt und über den Mond begeistert ist. Auch das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten, sagen wir, 20, 25 Jahren gesammelt habe und super gerne an dich weitergebe. Wenn du eine Frage hast an diesen Podcast, dann schreib mir gern. Abonniere gerne den Newsletter auf fevo-angels.de/newsletter, denn alle meine Newsletter-Leser, wenn mir von dort eine Frage kommt, beantworte ich sie besonders gerne im Podcast. Also wenn du hier mal etwas haben möchtest, ein Thema, dann schreib mir und ich gucke, ob ich daraus eine Folge machen möchte, wie auch immer. Also, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Die wird garantiert wieder kürzer. Und vergiss nicht, dich anzumelden für das Webinar fevo-angels.de.
Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.